Herzlich willkommen zur März-Ausgabe der Sendung Ökotopia hier bei Radar. Im Studio ist die Greenpeace-Gruppe Darmstadt, vertreten durch Markus an der Technik und Sandra am Mikrofon. So viel sei schon einmal verraten, wir beschäftigen uns heute mit dem Wald und freuen uns sehr, dass wir als Gast Herrn Dr. Rosenstock gewinnen konnten und heute hier im Studio begrüßen dürfen. Bevor es gleich losgeht, noch ein Sendehinweis. Ihr empfangt uns über die 103,4 MHz, über Kabel auf der 99,85 MHz, im Livestream auf www.radiodarmstadt.de oder über DAB+. Ja, der Anlass für das heutige Thema der Sendung ist der Internationale Tag des Waldes, der immer am 31.03. zum Frühlingsanfang stattfindet. Empfohlen wurde dieser Gedenktag 1971 von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der FAO, als Reaktion auf die globale Waldvernichtung. In Deutschland hat dieser Tag kaum Beachtung gefunden. So gibt es zum Beispiel keine offiziellen Veranstaltungen dazu. Als Grund ist hierzu auf Wikipedia nachzulesen, dass die FAO bereits 1951 beschlossen hat, einen Weltfesttag des Baumes zu empfehlen. Als ein weiterer Grund wurde angeführt, dass der 21. März selbst in frühzeitig wärmeren Jahren kein Datum ist, an dem die Bäume mit ihrem Blattaustrieb beginnen. Im Rahmen des Klimawandels hat man aber bereits die Beobachtung gemacht, dass der Blattaustrieb immer früher stattfindet. Insofern könnte der Internationale Tag des Waldes noch eine gewisse Bedeutung erlangen. Im Übrigen gibt es in Deutschland seit 1952 den Tag des Baumes. Damals fand er am 25. April statt und wurde mit der Pflanzung eines Ahornbaumes durch den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss begangen. Übrigens wird am 22. März, also einen Tag nach dem Internationalen Tag des Waldes, weltweit der Tag des Wassers begangen. Das führt uns zugleich zu einem Themenbereich in der heutigen Ökotopia-Sendung, die wir mit dem Titel überschrieben haben, der Internationale Tag des Waldes, der Zustand südhessischer Wälder. Wir möchten daher unseren Blick zuerst auf ein Waldgebiet lenken, das für Darmstadt nicht nur historisch betrachtet eine große Rolle spielt. Es geht um den Westwald. Dieser wurde westlich von Darmstadt nämlich bereits in der Renaissancezeit als wichtiges Schutzwaldsystem durch die Landgrafen von Hessen angelegt. Er erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 1600 Hektar zwischen Darmstadt, Griesheim und Weiderstadt und befindet sich inmitten des hessischen Rieds. Dieser Mischwald besteht im Wesentlichen aus Kiefern und Stieleichen. Aber auch andere Laub- und Nadelbaumarten sind dort zu finden und ist zudem ein vielfältiges Biotop seltener Tier- und Pflanzenarten. Der Darmstädter Westwald erfüllt zugleich wichtige Funktionen, da er bedeutend für den Boden, Lärm- und Klimaschutz ist. Er dient als solcher dem Mikroklima von Darmstadt. Er ist außerdem eine Wassergewinnungszone ohne landwirtschaftliche Dünge- und Gülleeinträge für die Wasserwerke von Darmstadt und Pfungstadt. Nicht zuletzt ist der Westwald ein wichtiges Naherholungsgebiet für viele Menschen. Doch der Westwald ist, wie das gesamte hessische Ried, seit langem in Gefahr. Bereits im 19. Jahrhundert hat man begonnen, ihm Wasser zu entziehen. Aber besonders in den letzten 50 Jahren wird sehr viel Grundwasser als Trinkwasser aus dem Boden entnommen. Sodass der Wurzelraum der Bäume regelmäßig austrocknet und somit die Bäume massiv geschädigt werden, was man zum Beispiel an lichten oder abgestorbenen Baumkronen sehen kann. Heute ist das Ried geprägt durch eine unangepasste Bauweise vieler Siedlungsgebiete, mit der Folge nasser Keller in regenreichen Jahren, wenn die baulichen Voraussetzungen fehlen, oder Setzrisse in trockenen Jahren, sowie der absterbend und sich auflösenden Waldverbände durch die Grundwasserförderung. Und da sind wir auch im Grunde bei einem Hauptthema, nämlich Abhilfe schaffen, dass wieder mehr Wasser in das Ried gelangt. Und hier sollte es eigentlich der Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried aus den 1990er Jahren dem Abhilfe schaffen. Der gewünschte Erfolg blieb aber aus, obwohl die Neugenehmigung von Wasserrechten die Vorschriften dieses Planwerkes greifen sollten. Hinzu kamen Schadensereignisse für den Wald wie die Luftbelastung und deren Auswirkungen sowie ein verstärktes Auftreten des Maikäfers. Und das Hessische Ried sind die Anhebung des Grundwasserstandes und auf Seiten von Hessen Forst ein Waldumbau eher in Richtung von Nadelwäldern weitestgehend ein Lösungsansatz, um irgendwie den Wald zu retten.
Ökotopia. Das Umweltmagazin für Darmstadt.
Heute hört ihr die Sendung Ökotopia hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder im Kabel auf der 99,85 oder ihr hört uns live im Internet unter www.radiodarmstadt.de.
Genau, im Studio ist die Greenpeace-Gruppe Darmstadt und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Internationale Tag des Waldes, der Zustand südhessischer Wälder. Und ich darf jetzt Herrn Dr. Rosenstock ankündigen, der sich mit dem Westwald intensiv beschäftigt und uns einige interessante Informationen zum Westwald jetzt erzählen wird.
Ja, guten Tag, liebe Hörer. Vielen Dank für diese Einladung an Radar. Wenn wir heute den Tag des Waldes begehen, so sollten wir uns mal klar machen, was Wald eigentlich ist. Wald unterscheidet sich vom Freiland, nämlich in vielen wichtigen ökologischen Zusammenhängen. Zum Beispiel, dass er nicht jährlich bestellt wird. Der Wald akkumuliert, also reichert an, eine hohe Biomasse. Der Wald hat ganz lange Wuchszeiträume im Gegensatz eben zum Freiland. Der Wald hat ein eigenes Innenklima. Es laufen die Wachstums- und Erneuerungsverhältnisse ungestört aneinander, ineinandergreifend ab. Der Wald ist ein Kohlenstoffsenker und der Wald hat eine positive Wirkung auf Klima, Lärm, Temperatur, Sturm und Wetterunbill. Und insofern ist der Waldmantel, den wir westlich von Darmstadt dank des Großherzogs, des Landgrafen Georg des Ersten angelegt bekommen haben, ein Schutzwaldsystem für die Siedlung. Und dieses Schutzwaldsystem, diesen Zusammenhang zwischen Wald und Siedlung, den erkennt unsere Gesellschaft zu wenig. Jüngstes, aktuelles Beispiel ist die geplante Anlage eines Fußballstadions genau an der Stelle zwischen Autobahnkreuz Monte Scherbellino und der Siedlung und der Weststadt. Und ich glaube, diese Wertschätzung des Waldes, die muss am Tag des Waldes mal ins Bewusstsein gerufen werden. Und darum bin ich heute hier, meine Damen und Herren. Besonders schädlich für den Lebensraum Wald ist die seit den 1960er Jahren in diesem Areal vonstatten gegangene Trinkwasserentnahme. Und zwar ist nicht nur Trinkwasser entnommen worden, sondern auch jede Menge Brauchwasser. So hat zum Beispiel die Firma Merck 8 Millionen Kubikmeter pro Jahr Brauchwasser gefördert, um in ihrer Fabrik die Präparate zu kühlen. Und Brauchwasser fördern ist eine absolute Verschwendung, wenn man da den Trinkwasserschatz ausbeutet. Merck hat sich umgestellt, sie kühlen im Kreislauf. Daran sieht man auch, der technische Fortschritt kann auch den Menschen und auch der Natur nützen, nicht nur schaden. Die Trinkwasserförderung in Darmstadt ist eigentlich nicht direkt vor den Toren von Darmstadt angesiedelt, sondern hauptsächlich im Raum Funkstadt-Escholbrücken. Und dieser Bereich ist auch der Bereich, der sich sehr massiv auf die Umgebung auswirkt, insbesondere natürlich auf die Umgebung der heimischen Wälder, weil um jede Grundwasserförderung sich ein sogenannter Absenkungstrichter bildet. Und dieser Absenkungstrichter, wenn mehr gefördert wird, als sich natürlich neu bildet, breitet sich immer weiter aus in Richtung Siedlung und destabilisiert die Wälder. Denn Wälder haben drei Standortsfaktoren. Der eine ist die Nährstoffversorgung, der andere ist das Klima und der dritte, ganz wichtige, ist der Geländewasserhaushalt oder der Wasserhaushalt. Und wenn man dem Wald das Wasser abgräbt und dann geht eben eine seiner wichtigsten Lebensgrundlagen geht verloren. Darin liegt im Grunde, wie man so schön sagt, der Hase im Pfeffer. Darin ist eben die Devitalisierung, die Senkung der Lebenskraft der Wälder auch zu verstehen und auch zu begründen. Unsere Bemühung im Dialog mit der Wasserwirtschaft hier Abhilfe zu verschaffen, hat leider nur Teilerfolge gebracht. Teilerfolge insofern, indem gerade im Raum Darmstadt eigentlich die erste Versickerung und Anhebung der Grundwasserstände primär zugunsten des Waldes mit Hilfe der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald durchgesetzt werden konnte, wo Nebeneffekte wie zum Beispiel Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen oder Absenkung von zu hohem Wasser, damit die Keller nicht volllaufen in Siedlungsbereichen, ist eben hier tatsächlich mal versucht worden, eine Reparatur der Waldschäden, eine Reparatur durch Anhebung der Grundwasserstände, durch Einleitung von Wasser zu bewerkstelligen. Allerdings ist das nur auf kleiner Fläche und, wie es wieder mal so ist, die Maßnahme hängt vom Geld ab. Das Geld ist nicht mehr gesichert und wenn nicht ein Wunder passiert und dann wird im Jahre 2017 diese Maßnahme nicht fortgesetzt werden können. Also ein positives Zeichen, was man mal zugunsten des Waldes tatsächlich und endlich mit großer Zähigkeit erreicht hat, steht wieder einmal auf der Kippe. Diese Botschaft nur zum Tag des Waldes. Zwischen 1990 und 1999 war die Katastrophe im Westwald oder im Hessischen Ried so offensichtlich geworden, dass die Politik und die Verwaltung sich genötigt sahen zu handeln. Und so entstand im Zusammenwirken verschiedener Kräfte der sogenannte Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried, der im Jahre 1999 im Staatsanzeiger im Mai veröffentlicht wurde. Dieser Grundwasserbewirtschaftungsplan steht auf zwei Säulen. Das eine ist, dass sogenannte mittlere Grundwasserstände, die einzuhalten sind, festgelegt worden sind bei der Wasserförderung. Und zum anderen, dass flankierende Maßnahmen zu erfolgen haben, die festlegen, ob Schadensfortschritt eintritt, ob Schäden sich reduzieren oder ob weitere Maßnahmen zur Verringerung der Schäden erforderlich sind. Diese sogenannten flankierenden Maßnahmen sind nie umgesetzt worden. Das bedeutet, dass wir also es hier mit einem Ungleichgewicht haben. Die Interessen der Wasserförderer sind berücksichtigt durch diese Grundwasserstände, die festgesetzt waren, aber die Interessen des Waldes sind auf der Strecke geblieben. Und nicht nur dies. Es ist im Jahre 2009 durch einen Erlass des Umweltministeriums festgelegt worden, dass die wasserrechtlichen Bescheide hinsichtlich der Belange der Waldschäden keine weiteren Auflagen und Bedingungen enthalten sollen, sondern man wolle diese Tatbestände in einer Besprechung zwischen den Wasserförderern und dem Ministerium erörtern. Eine solche Erörterung hat sicherlich mehrfach stattgefunden, allerdings leider ohne ein nennenswertes oder spürbares Ergebnis. In der Zwischenzeit hat der sogenannte Runde Tisch getagt und dieser Runde Tisch hat auch für den Wald eigentlich nur die Reparatur durch waldbauliche Maßnahmen gebracht. Aber wenn der Standort sich verändert, sind eigentlich waldbauliche Maßnahmen eigentlich nur Flickschusterei und nur etwas, was den Vegetationserhalt sichert, aber nicht etwas, was tatsächlich den naturschützerischen Anspruch eines intakten Waldökosystems erreichen kann. Verlierer ist der Wald seit dem Jahr 2016. Hier hat es nämlich eine Absprache zwischen den Städten des Rhein-Main-Gebietes, des Umweltministeriums und des Wasserverbandes Hessisches Ried gegeben. Und in dieser Absprache ist festgelegt worden, dass diese Waldschäden, die im Zusammenhang mit den Grundwasserentnahmen zwischen 1970 und 2016 stattgefunden haben, dass diese Waldschäden erledigt sind und man sich in Zukunft bei der Grundwasserförderung und dem Thema Waldentwicklung sich nur nach vorne bewegt und die zurückliegenden Episoden und damit diese unermesslichen Schäden von 13.500 Hektar Wald im Hessischen Ried, das sind über 40% der Waldfläche im Ried, dass die unberücksichtigt bleiben. Eine Tatsache, die nach meinem Dafürhalten eigentlich von der Bevölkerung und der Politik nicht hingenommen werden darf, weil es auch gegen eine europäische Richtlinie sich wendet und zum anderen auch ein sogenanntes Umweltschadensgesetz besteht, das verlangt, dass derjenige, der einen Schaden an der Biodiversität der Wälder verursacht hat, dass der diesen Schaden begleichen, minimieren und ausgleichen muss.
Ja, wir haben ja eben zum Westwald schon einiges gehört und quasi auch einen Wald direkt vor unserer Haustür. Jetzt möchte ich noch generell auf das Thema ein bisschen noch breit gestreuter Wald in Hessen eingehen und hier insbesondere auf das Thema FSC. Es ist so, dass seit es die schwarz-grüne Landesregierung gibt, man sich zum Ziel gesetzt hat, die hessischen Wälder, Staatswälder FSC zertifizieren zu lassen. Und es ist ja so, dass schon vor 2014 viele oder einige Waldabschnitte in Hessen zum Beispiel PFSC-Richtlinien nach diesen zertifiziert sind oder nach den bekannteren FSC-Richtlinien oder gar nach den Kriterien von Naturland. Da die FSC-Richtlinien oder das Zertifizierungssystem von FSC das einzige ist, das weltweit Verwendung findet und im Wesentlichen die gleichen Standards enthält, hat es sich die schwarz-grüne Regierung es sich zur Aufgabe gemacht, die hessischen Wälder nach den FSC-Richtlinien bzw. Standards zertifizieren zu lassen. Der Startschuss fand Ende April 2014 statt, als der Zertifizierungsprozess in 9 von 41 Forstämtern beginnt. Das waren die Forstämter Burgwald, Hanau-Wolfgang, Herborn, Langen, Nidda, Schlüchtern, Weilburg, Weilmünster und Wetterberg mit zusammen einer Fläche von ca. 55.000 Hektar Staatswald. Um es in Relation zu setzen, der hessische Staatswald umfasst 343.000 Hektar, was etwa 16% der Landesfläche entspricht. Insgesamt umfasst die Waldfläche Hessens 895.000 Hektar, wiederum 42% der Landesfläche. Ohne den neuen Forstämtern waren auch südhessische Forstämter vertreten. Und in der Pressemitteilung vom 22.04.2014 heißt es zur Zertifizierung weiter. Der hohe Standard der Bewirtschaftung des Staatswaldes Hessen soll mit der FSC-Zertifizierung einen sichtbaren Ausdruck durch ein weltweit anerkanntes Gütesiegel erfahren, so Umweltministerin Priska Hinz. Außerdem, mit einer Zertifizierung nach FSC soll den Bürgerinnen und Bürgern sowohl die nachhaltige Bewirtschaftung als auch die Rolle des Waldes für den Naturschutz und die Biodiversität noch besser dargestellt werden, so die Ministerin. Daneben werden in der Pressemitteilung einige Schwerpunkte der FSC-Standards kurz erwähnt und die damit verbundenen Ziele. So ist zu lesen das Zitat: Durch die FSC-Standards soll der hessische Staatswald künftig ökologischer, stabiler und risikoärmer gemacht werden. So ist zum Beispiel der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln untersagt. Außerdem muss ein Anteil von 5% der zertifizierten Fläche permanent aus der Bewirtschaftung genommen werden. Bei der Wahl der Baumarten richtet sich FSC nach der natürlich vorkommenden Waldgesellschaft. In Hessen ist diese sehr stark von der Buche geprägt. Nadelholz, Hölzer wie die Fichte oder die Douglasie hingegen werden mancherorts verringert werden. Ziel war es übrigens, diese erste Welle der Zertifizierung bis Beginn des Jahres 2015 abzuschließen. Was auch fast gelungen ist, im April 2015 war es soweit. Im Februar 2016 gab es eine erneute Pressemitteilung des Hessischen Umweltministeriums. Darin wurde verlautet, dass in einer zweiten Welle nun 11 weitere Forstämter aufgenommen werden, bei denen der Zertifizierungsprozess zum Zeitpunkt der Pressemitteilung wiederum auch schon sehr weit fortgeschritten war. Bei den 11 Forstämtern handelt es sich um die von Bad Schwalbach, Fulda, Hofbieber, Jesberg, Josgrund, Kirchhain, Königstein, Wöll, Wolfhagen, Darmstadt und Lambertheim. Die Burg war bereits 2011 nach FSC-Standard zertifiziert worden. Damit hat das Hessische Umweltministerium offenbar sein selbstgestecktes Ziel erreicht, das laut Pressemitteilung lautete, zu Beginn 2016 die Hälfte der 41 hessischen Forstämter zertifiziert zu haben. In Summe sind das nun zu der Zeit 140.000 Hektar Wald zertifiziert. Ja, bisher war immer nur von Staatswald die Rede, aber es gibt neben dem Privatwald auch Kommunalwald. Wie sieht die Situation hier aus? Dazu ein kurzer Blick zurück. Im Herbst 2015 hat das Forstamt Darmstadt die 21 Kommunen, deren Wald durch das Forstamt bewirtschaftet wird, über ihr Zertifizierungsvorhaben informiert. 5 Kommunen wollten sich schließlich beteiligen. Das sind die Städte Darmstadt und Oberramstadt sowie die Gemeinden Seeheim-Jugendheim, Mühltal und Erzhausen. Im Oktober 2016 haben sich diese 5 Kommunen zu einer kommunalen FSC-Gruppe zusammengeschlossen. Die Leitung übernimmt das Forstamt Darmstadt. Bei dem Treffen informierte der Auditor Wolfram Kuzurek vom Zertifizierungsunternehmen ImmoSwiss die Gruppenmitglieder darüber, was noch getan werden muss, damit die Wälder das FSC-Siegel tragen dürfen. Das soll bis Mai 2017 abgeschlossen sein, wie dem Echo-Artikel seinerzeit zu entnehmen war. Das klingt im Grunde alles wunderbar, auch wenn der Anteil Kommunen noch relativ klein ist, was aber vielleicht auch an den Kosten liegt, wobei diese anteilig sinken, je mehr Kommunen sich zu einer FSC-Gruppe zusammenschließen. Die Forstwirtschaft hat ja die Nachhaltigkeit sozusagen erfunden, sodass eine FSC-Zertifizierung nur der logische Schritt ist. Greenpeace begrüßt grundsätzlich eine FSC-Zertifizierung aus bereits genannten Gründen aus dieser Pressemitteilung, die ich vorhin zitiert hatte. Allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle vorwegnehmen, sind die FSC-Kriterien so formuliert, dass sie insbesondere bei der Art und Weise der Waldbewirtschaftung einen nicht unerheblichen Spielraum lassen. Das bedingt sich unter anderem darin, dass ein Wald vor der Zertifizierung mitunter deutlich anders bewirtschaftet wurde und zum Beispiel sehr geringe Abstände, also zum Beispiel unter 20 Metern, zwischen den Rückegassen hatte. FSC schreibt mindestens 40 Meter vor, in Ausnahmefällen können es auch mitunter 20 Metern sein, das als Beispiel. Darin liegt auch an sich ein Problem. Es gibt zum Beispiel FSC-zertifizierte Wälder, die vom Förster als Dauerwald betrieben werden und das schon über einen längeren Zeitraum. Dort gibt es zum Beispiel kaum wahrnehmbare Rückegassen oder es werden relativ wenige, aber sehr hochwertige Bäume entnommen, was dann je nach Umsetzung kaum auffällt, wenn die Baumentnahme sehr schonend verlaufen ist. Dann gibt es wiederum Wälder, die in der Vergangenheit von einem Sturm heimgesucht worden sind und deswegen sehr lückig aussehen oder wo nur noch kleine Bäume, das heißt Jungbäume, wachsen. Und je nachdem, wie viel Holz man aus dem Wald nutzen will, natürlich nur so viel, wie maximal auch regelmäßig zuwächst, können die Waldbestände ebenfalls recht lückig erscheinen und mit einem relativ dichten Netz an unübersehbaren Rückegassen ausgestattet sein. Auch der Waldboden und Zeitpunkt des Befahrens entscheidet über dessen Zustand und Optik. Hier kommen wir an die Grenze zwischen der sachlichen Bewertung und der persönlichen emotionalen Wahrnehmung. Laut FSC-Standards ist das Vorgehen, wie eben beschrieben, das heißt zum Beispiel glückiger Bestand, weil man auch sich fragen kann, was da noch lückig ist, ist ja auch eine persönliche Meinung, enges Wegenetz mit sehr deutlichen Spuren des Befahrens und so weiter, noch im Rahmen der einzuhaltenden Kriterien liegt. Optisch bzw. aus der subjektiven Wahrnehmung heraus beurteilen es viele Waldnutzer, wie zum Beispiel Spaziergänger, völlig anders und können sich mitunter nicht vorstellen, dass so etwas rechtmäßig, also im Sinne der FSC-Standards, ist. Das ist in der Tat auch schwer zu durchschauen. Richtig ist natürlich, dass unsere Wälder zu einem sehr großen Teil reine Wirtschaftswälder sind. Sie selbst überlassen sind sie im Grunde nur in einem Nationalpark, wobei deren Anteil auch noch sehr gering in Deutschland ist. Die Wirtschaftswälder dienen der Holznutzung. Per se ist das gut, denn Holz speichert CO2, den der Baum im Laufe seines Lebens angereichert hat. Und es ist vielseitig verwendbar. Sicher ist es richtig, dass es besser ist, heimisches Holz zu verarbeiten, als welches zum Beispiel aus dem Regenwald, welches herbeizuschaffen. Aber auf der anderen Seite sind Wälder einen der wenigen noch halbwegs natürlichen Lebensräume bei uns in Deutschland und sie übernehmen wichtige Aufgaben. Sie speichern Wasser, was vor Hochwasser, aber vor langen Trockenperioden schützen können. Sie reinigen die Luft, indem sie diese filtern und wiederum mit Sauerstoff anreichern. Und eben auch zum Beispiel das CO2 aufnehmen, das die Menschen ja nach wie vor in großen Mengen in die Luft pusten. Im Gegenzug schenken sie uns sauerstoffreiche, saubere Luft. Und nicht zuletzt dienen sie auch der Erholung von uns Menschen. Die Funktionen kann der Wald aber nur erfüllen, wenn er intakt bleibt und Eingriffe schonend erfolgen. Ja, nachdem ich bisher schon einiges zu FSC gesagt habe und auch schon einige wenige Vorgaben genannt habe, möchte ich nach der nächsten Musik einen kleinen Exkurs in Sachen FSC und FSC-Standards übernehmen. Ja, ihr hört Ökotopia und wir hatten es ja eben schon zum Thema FSC und die Zertifizierung hessischer Wälder. In diesem Beitrag möchte ich kurz das FSC-Zertifizierungssystem vorstellen. FSC bedeutet Forest Stewardship Council, was man übersetzen kann mit Forst- bzw. Waldverwaltungsrat. Dieses Council agiert global mit dem Ziel einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung für den Erhalt des Waldes mit all seinen Funktionen. Den sozialen, naturschutzfachlichen und wirtschaftlichen Anforderungen werden die gleiche Bedeutung beigemessen, weshalb es das Dreikammersystem bestehend aus dem Umwelt-, Sozial- und der Wirtschaftskammer gibt. Jede Kammer hat ein Vetorecht, hat dieselbe Stimmenanzahl und für eine Entscheidung braucht es die Zweidrittelmehrheit. Wie sind diese Kammern aufgebaut? Wer ist darin zu finden? Am Beispiel Deutschland sieht das wie folgt aus. In der Wirtschaftskammer sind zum Beispiel die Forstbetriebe zu finden. In der Umweltkammer zum Beispiel der BUND oder der WWF. Und in der Sozialkammer die Arbeitnehmervertreter, wie zum Beispiel der IG Bau. Die FSC-Standards bestehen weltweit aus 10 Prinzipien und 56 Kriterien. Unterhalb der Kriterien gibt es noch einmal sogenannte Indikatoren. Um ein Gefühl zu bekommen, welche Themen mit der FSC-Zertifizierung einhergehen, möchte ich die Prinzipien noch einige Beispiele dazu nachfolgend in einer Kurzfassung vorstellen. Diese finden sich so, als sind auch ein Auszug aus den FSC-Standards. Um es vorwegzunehmen, FSC in dem Sinne ist kein Gesetz, denn dafür gibt es auch zum Beispiel an sich Gesetze, die per se jeder einhalten muss, die der Staat erlassen hat, sondern FSC ist ein quasi freiwilliges Prinzip, das man anwenden kann auf seinen Wald, um eben dann dafür eine Zertifizierung zu bekommen und auch eine gewisse Bewertung oder Wertigkeit seinen Produkten, seinen Holzprodukten geben zu können. Ja, zu diesen Prinzipien, diese FSC-Standards strukturieren. So lautet das Prinzip 1 oder befasst sich mit der Einhaltung der nationalen, internationalen gültigen Gesetze und internationalen Abkommen sowie der FSC-Prinzipien, wobei die und auch die Kriterien sich ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen verhalten. Unter Prinzip 2 wird die eindeutige Rechtslage von Besitz- und Nutzungsansprüchen als Voraussetzung genannt, um FSC zertifiziert werden zu können. So wird zum Beispiel die gewohnheitsmäßige Nutzung, wie zum Beispiel Weide- und Holzrechte, respektiert, wenn sie nicht im Widerspruch zu den Zielen des FSC-Standards stehen. Das Prinzip 3 regelt und verlangt die Einhaltung und Berücksichtigung der Rechte von indigenen Völkern. Dieses Prinzip hat für Deutschland selbsterklärend keine Bedeutung, ist aber zum Beispiel sehr wichtig im Amazonas-Regenwald beispielsweise. Prinzip 4 regelt die Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und die Achtung von Arbeitnehmerrechten. Das heißt, die Waldbewirtschaftung erhält bzw. vergrößert langfristig das soziale und ökonomische Wohlergehen der im Wald Beschäftigten und der örtlichen Bevölkerung. Prinzip 5 regelt alles rund um den Nutzen aus dem Wald. So heißt es dort in den FSC-Standards: Die Waldbewirtschaftung fördert die effiziente Nutzung der vielfältigen Produkte und Leistungen des Waldes, sodass sie wirtschaftlich tragbar wird und eine breite Palette von ökologischen und sozialen Vorteilen gewährleisten kann. Auch sollen unter anderem die regionalen und lokalen Wertschöpfungsketten gestärkt werden. Der Forstbetrieb verfügt über ausreichend Einnahmequellen. Alle relevanten wirtschaftlichen Vorgänge werden dokumentiert, auch die außerhalb marktfähiger Güter, wie zum Beispiel die Schutz- und Erholungsfunktion. Die Waldbewirtschaftung minimiert Abfälle bei der Holzernte und Aufarbeitung und vermeidet Schäden an sonstigen Waldressourcen. Das alles unter Punkt 5 oder Prinzip 5. Des Weiteren auch unter diesem Prinzip zu finden ist geeignete Maßnahmen zum Schutz des verbleibenden Bestandes, der Naturverjüngung, des Bodens, der Gewässer und der wildlebenden Tiere werden ergriffen und dokumentiert. Des Weiteren, bei der Waldbewirtschaftung wird der Wert der Waldfunktion und Waldressourcen erkannt, zum Beispiel Wassereinzugsgebiete. Sie werden erhalten und, wo es sich anbietet, gesteigert. Ein weiteres, wenn auch sehr subjektives Kriterium bzw. Indikator ist, die ästhetischen Werte des Waldes werden erhalten oder verbessert. Da kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Wie gesagt, das ist halt sehr subjektiv. Jeder nimmt es anders wahr, aber so ist es tatsächlich in den FSC-Standards zu finden. Das Prinzip 6 meint oder beinhaltet Auswirkungen auf die Umwelt. Darunter wird das Ziel formuliert, naturnahe Wirtschaftswälder als Waldökosysteme zu betreiben, die sich der natürlichen Waldgesellschaft annähern. Die Waldbewirtschaftung erfolgt nach dem Vorsorgeprinzip mit der Gewährleistung, dass im normalen Betriebsablauf umweltbeeinträchtigende Maßnahmen ausgeschlossen oder minimiert werden. Weiter heißt es dort, stehen alternative, umweltschonende Verfahren zur Wahl, werden diese gewählt, solange diese betriebswirtschaftlich tragbar ist. Die ökologischen Funktionen und Werte des Waldes werden erhalten, verbessert oder wiederhergestellt. Ein Konzept für die Entwicklung naturnaher Waldbestände liegt vor, wenn dieser noch nicht gegeben ist. Der Bewirtschaftungsplan enthält Festsetzungen über die Biotopbäume, die dauerhaft im Wald verbleiben. Langfristig wird ein Orientierungswert von durchschnittlich 10 Biotopbäumen je Hektar angestrebt oder ist anzustreben. Um Bodenerosion und Schäden vorzubeugen, heißt es in den FSC-Standards, das Erschließungssystem ist an langfristige Waldbehandlung ausgelegt und unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse geländegängig so angelegt, dass möglichst wenig Waldboden befahren wird. Die Anforderungen sind schriftlich festgehalten, sowie Kontrolle und Sanktionen bei Verstößen definiert. Rückgasabständen von 40 Metern ist anzustreben, Abweichungen sind fachlich nachvollziehbar als Ausnahme zu begründen. Ein Gassenabstand unter 20 Metern ist ausgeschlossen. Umwandlung von Wald in Plantagen oder Rodungen sind unzulässig, außer unter bestimmten Umständen, zum Beispiel wenn sie nur einen kleinen Bereich des Forstbetriebes berühren oder sichere und langfristige Vorteile für den Naturschutz bringt. Es bedarf einer ausführlichen Begründung der Umweltauswirkungen, wenn eine Plantage angelegt wird. Prinzip 7 regelt den Bereich des Bewirtschaftungsplanes. Prinzip 8 hat die Kontrolle und Bewertung zum Thema und beinhaltet zum Beispiel die Dokumentation des Waldzustandes unter die Erträge der geernteten Waldprodukte. Prinzip 9 sagt was zur Erhaltung von Wäldern mit hohem Schutzstatus. Und das letzte Prinzip befasst sich mit dem Thema Plantagen. Eine Bewirtschaftung derselben ist in Deutschland auf Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen begrenzt. Der Bereich darf maximal 5% der Holzbodenfläche des zertifizierten Betriebes bzw. nicht mehr als 5 Hektar betragen. Ja, anhand der genannten Beispiele aus dem Regelwerk kann man sich schon ein wenig den Spielraum kann schon wenig daraus den Spielraum erkennen, den ein Forstbetrieb hier hat. Ja, das soweit zu den FSC-Standards. Zum Ende hin der heutigen Sendung machen wir noch einen Ausflug ganz in den Süden von Hessen, nämlich in den Lambertheimer Wald. Da spielt FSC auch eine Rolle, weil ja, wie wir gehört haben vorhin, der Lambertheimer Wald auch FSC zertifiziert wird oder wurde letztes Jahr. Der Lambertheimer Wald ist ebenfalls Teil des Hessischen Riedes, wie der Westwald, weshalb er vor ähnlichen Herausforderungen steht, insbesondere der hohen Wasserentnahme. Nur in wenigen Gebieten in dieser Gegend, wie der Lorscher Wald, soll mit Wasser aus dem Rhein der Grundwasserspiegel angehoben werden. Für andere Wälder soll es einen Waldumbau geben. Das heißt, es werden andere Baumarten angepflanzt, die besser mit der größeren Trockenheit auskommen sollen. Was wir auch von Herrn Dr. Rosenstock eben schon gehört haben. Dabei hat der Lambertheimer Wald ein Kleinod mit einer sehr seltenen und großen Artenvielfalt. Denn es gibt dort einen sogenannten Reliktwald. Ein Reliktwald ist ein Waldgebiet, das seit der Wiederbesiedlung Mitteleuropas nach der Eiszeit ununterbrochen vorgekommen ist. In der Rheinebene bestehen diese aus Rotbuche, geringen Anteilen an Eichen und einigen Kiefern. Reliktwälder sind besonders naturnahe und ursprüngliche Waldstandorte, die die mittelalterliche Waldverwüstungen überstanden oder überdauert haben. In Reliktwäldern leben Arten, die in Wäldern fehlen, die nach den mittelalterlichen Kahlschlägen neu aufgeforstet worden sind. Neben sehr seltenen Käferarten gibt es viele andere wertvolle Arten, wie zum Beispiel den Grau- oder Schwarzspecht und im Vergleich zum Bundesgebiet überdurchschnittlich viele Fledermausarten, welche auf Brut- und Höhlenbäume angewiesen sind und damit auf viele alte Bäume. Der Lambertheimer Wald jedoch befindet sich in einem schlechten Zustand durch die genannte Grundwasserabsenkung, Maikäferbefall, aber auch durch Klimaveränderungen und aufgrund einer nicht angepassten Waldbewirtschaftung. Das Lambertheimer Forstamt forciert deshalb den Waldumbau hin zu einem Kiefernwald. Auch das FFH-Gebiet ist davon betroffen, was auch diesen Reliktwald bildet. Also der Reliktwald ist FFH-Gebiet. Seit 1995 werden vor allem Rotbuchen geschlagen, was zu einem Lebensraumverlust für Arten von Eichen, Buchen, Mischwäldern und zu einer großen Zahl von Rückegassen geführt hat. Die Flächen, die frei geworden sind, werden mit Roteichen, Douglasien und Kiefern aufgeforstet, die recht schnell wachsen und entsprechend früher geerntet und vermarktet werden können. Douglasien und Roteichen kommen dort normalerweise allerdings genauso wenig vor wie spätblühende Traubenkirsche und Robinie, die sich auf durch die Forstbewirtschaftung entstehenden Auslichtungen angesiedelt haben, also in dem Fall diese beiden Bäume nicht gepflanzt worden sind. Die Auslichtung führt auch zu großer Trockenheit durch vermehrte Verdunstung. Und damit wird das Problem noch mehr verstärkt. Zum einen, dass es quasi von oben schneller austrocknet, als auch von unten nicht genug Grundwasser nachkommt, um die Bäume zu bewässern. Wie gesagt, der Reliktwald ist FFH-Gebiet. Entsprechend den FFH-Richtlinien der EU darf sich der ökologische Zustand von FFH-Schutzgebieten nicht verschlechtern. Für die Bewirtschaftung muss ein Management- und Pflegeplan erstellt werden. Der Managementplan legt die Schutz- und Erhaltungsziele und ihre Umsetzung eindeutig fest. Für das FFH-Gebiet im Lambertheimer und auch im Viernheimer Wald, wo es welche gibt, lag ein solcher Plan bis April 2015 zumindest noch nicht vor. Da hat Greenpeace einen Informationsblatt dazu herausgegeben. Und wenn man allerdings neue Bilder von der Bewirtschaftung im Lambertheimer Wald sieht, also jetzt aus der aktuellen Saison im Herbst und Winter 2016-17, kann man nach wie vor den Anschein haben, dass dieser Plan nach wie vor nicht existiert. Andererseits ist aber eben der Lambertheimer Wald FSC zertifiziert, was einen Bewirtschaftungsplan vorsieht. So wie dieser Wald behandelt wird, mag es zwar noch FSC-konform sein, seinen einzigartigen Charakter als Reliktwald wird der Wald aber verlieren. Greenpeace Mannheim-Heidelberg setzt sich dafür ein, dass dieser Missstand beseitigt wird, um zu retten, was noch zu retten ist. Einfach ist das nicht. Und man ist hier in sehr engem Dialog, soweit es möglich ist, zwar mit Hessenforst, aber da gehen dann doch die Meinungen zu einer Waldbewirtschaftung nach wie vor auseinander. Ja, wir nähern uns jetzt wirklich langsam dem Ende der heutigen Ökotopia-Sendung zum Thema der Internationale Tag der Wälder, der Zustand südhessischer Wälder. Wenn ihr das eine oder andere noch einmal nachlesen wollt, hier sind die Quellen, die herangezogen worden sind. Zum einen Wikipedia zum Internationalen Tag des Waldes. Des Weiteren die Homepage der Westwaldallianz, die ich hiermit sehr empfehlen kann. Sie lautet westwaldallianz.de. Hier gibt es ganz viel Informationen, sowohl was so die letzten, also zu dem grundsätzlichen Problem, das der Westwald hat, auch die ganzen Bemühungen in den letzten 4-5 Jahren, seit es die Westwaldallianz gibt, ist dort zu finden. Auch zum Beispiel Stellungnahmen von der Schutzgemeinschaft durch Deutscher Wald, beispielsweise zu dem geplanten Stadionneubau, den Herr Dr. Rosenstock angesprochen hat, oder auch zu der ICE-Trasse, die geplant, die ja nach wie vor nicht feststeht, gibt es entsprechende Informationen und auch die Westwaldallianz trifft sich auch jeden Monat und hier findet sich entsprechend auch die Termine und wo man sich trifft auf der Homepage. Es kann nämlich jeder mitmachen, dem der Westwald am Herzen liegt, um zu versuchen, dass möglichst viel noch davon erhalten bleibt, dass wir eben auch im Westen von Darmstadt noch einen halbwegs guten Wald vor der Haustür haben. Eine weitere Homepage, die ich insofern empfehlen kann, auch wenn das heute nicht weiter zur Sprache gekommen ist, aber für den ein oder anderen sicher trotzdem interessant, ist die schon eben erwähnte ICE-Trasse. Da findet sich auf der Homepage www.humersheimat.de zu Darmstadt und dem Westwald und der ICE-Anbindung ein längerer Artikel, der das Thema auch historisch schon bist auch noch betrachtet, also die rückwirkenden letzten Jahre, was da alles passiert, was für Trassenvarianten gab und gibt es, dort sehr gut dargelegt ist. Auf der Westwaldallianz wird auf dieser Homepage auch verlinkt. Ja, zu dem Thema FSC-Zertifizierung der neuen beziehungsweise dann später noch 11 hinzukommenden Forstämter in Hessen habe ich auf Pressemitteilungen des Landes Hessen zurückgegriffen, die man unter entweder hessen.de Presse und Pressemitteilung findet oder beim umweltministerium.hessen.de unter Presse und Pressemitteilung. Kann man allerdings auch in Internetsuchmaschine eingeben, dann kommt man auch auf entsprechende Informationen. Ja, zum FSC-Standard, diesen findet man auf der Homepage von FSC Deutschland, fsc-deutschland.de und hier gibt es eine PDF mit dem Stand 2012, das ist auch noch die aktuelle Version. Derzeit wird oder ist diese in der Überarbeitungsphase, da ist man aber noch an der Entwicklung dran. Dann zum Lambertheim und Firnheimer Wald habe ich jeweils Artikel aus den dortigen Zeitungen zugrunde gelegt, die man online einsehen kann. Einmal firnheimer-nachrichten.de und lambertheimer-zeitung.de. Und generell zum Reliktwald und auch zum Beispiel diese sehr selten vorkommenden Käferarten in dem Reliktwald Lambertheim, da finden Sie auf der Homepage natur-um-hüttenfeld.de entsprechende interessante Informationen. Und auch auf der Greenpeace Mannheim-Heidelberg Homepage entsprechend ebenso, wo auch die PDF über den Lambertheim und Firnheimer Wald zu finden ist, kann aber auch per Suchmaschine gesucht werden. Ja, und jetzt noch ein paar Terminhinweise zum Schluss. Wenn ihr die Greenpeace-Gruppe Darmstadt einmal persönlich kennenlernen wollt, so habt ihr immer am ersten Dienstag im Monat dazu Gelegenheit um 18.30 Uhr bei Radio Darmstadt. Dort gibt es unsere quasi schnupperhalbe Stunde, wo ihr erfahrt, wer Greenpeace als Verein ist, was die Greenpeace-Gruppe Darmstadt macht. Ihr findet uns am Radar und uns findet ihr am Stäubenplatz 12 hier in Darmstadt. Und ansonsten könntet ihr auch immer zu unserem Plenum kommen, das immer um 19 Uhr stattfindet, meistens dienstags, einmal im Monat auch mittwochs, wer dienstags keine Zeit hat. Dazu am besten auf unsere Homepage gucken, wann jeweils der nächste Termin ist. Ja, am 18.03. haben wir einen Infostand in der Innenstadt zum Westwald, wo wir Unterschriften sammeln werden gegen eine ICE oder gegen die ICE-Trasse, die wo man noch nicht genau weiß, wo sie letztendlich langführen wird. Dann haben wir aktuell eine Mitmachaktion auf Facebook zum Thema Radverkehr in Darmstadt. Da könnt ihr uns Fotos einsenden, wo ihr seht oder denkt, dass da noch Handlungsbedarf ist, weil zum Beispiel einfach der Radweg da viel zu schmal ist, völlig unrealistisch schmal ist oder der regelmäßig zugeparkt ist oder zum Beispiel jemand immer mal wieder stehen bleibt. Genau, schickt uns gerne eure Beispiele an. Ja, und ganz zum Schluss nochmal zum Tag des Waldes lädt das Hessische Landesmuseum in Darmstadt am 21.03. um 11 Uhr zu einer Wissenschaftlerführung ein. Das Thema wird sein, der Wald als Lebensraum, und im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Waldformen, die es auf der Erde gibt, so wie einem Echo-Artikel zu entnehmen war. Ja, das war's von unserer Seite heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra, an der Technik war Markus. Dann bis zum nächsten Mal.